Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit dem Wildgänsen. Nils verhilft dem Raben Badaki wieder zur Freiheit. Der erzählt ihm dabei Geschichten von zwei Riesenfrauen, die ihr Erz, ihr Bruderteil, hüten wollen, und von der alten Grubenstadt. Nirgends in Schweden hielt sich der Rabe Bataki so gerne auf wie in Falun. Sobald man im Frühling die schwarze Erde wiedersehen konnte, reiste er da hinauf und blieb viele Wochen in der Nähe der alten Grubenstadt. Falun liegt in einer Talsenkung, die von einem kurzen Bach durchströmt wird. Am nördlichen Ende des Tales liegt ein schöner, klarer, kleiner See mit grünen, hineingeschnittenen Ufern, der Varpan heißt. Am südlichen Ende liegt eine seeähnliche Bucht des Run, die niedriges, trübes Wasser und hässliche, sumpfige, mit allem möglichen Abfall übersäte Ufer hat. Die heißt Tisken. Östlich von dem Tal erstreckt sich ein schöner Höhenzug, auf dessen Gipfel ein prachtvoller Föhrenwald und laubreiche Birken wachsen, dessen ganze Abhänge mit schattigen Gärten bedeckt sind. Westlich von der Stadt zieht sich ebenfalls ein Bergrücken hin. Der ist ganz oben nur mit spärlichem Tannenwald bewachsen, und der ganze Abhang ist kahl und ohne Bäume und Gras, ganz wie eine Wüste. Das Einzige, was die Erde bedeckt, sind große, runde Steinblöcke, die überall zerstreut liegen. Die Stadt Falun, die in der Talsenkung zu beiden Seiten des Baches liegt, sieht so aus, als habe sie Gestalt nach dem Erdboden angenommen, auf dem sie gebaut ist. Auf der grünen Seite des Tals liegen alle die Gebäude, die ein zierliches oder ansehnliches Äußeres haben. Da liegen zwei Kirchen, das Rathaus, die Wohnung des Landeshauptmanns, das Bergwerkskontor, zwei Banken, die Hotels, die vielen Schulen, das Krankenhaus und alle die schönen Villen und Häuser. Auf der schwarzen Seite hingegen, da liegen Straße auf und Straße ab kleine, rotgemalte, einstöckige Häuser, lange, trübselige Bretterzäune und große, schwere Fabrikgebäude. Und jenseits der Straßen, mitten in der großen Steinwüste, liegt die Grube von Falun mit Grubenwinden und Kränen und Pumpwerken, mit altmodischen Gebäuden, die auf dem untergrabenen Erdboden stehen und einzustürzen drohen, mit großen steilen Schlackenbergen und langen Reihen von Schmelzöfen ringsumher. Bataki pflegte nie einen Blick auf den östlichen Teil der Stadt zu werfen und auch nie auf den schönen See Varpan. Umso inniger aber liebte er den westlichen Teil und den kleinen See Tisken. Der Rabe liebte alles, was geheimnisvoll war, alles, was ihm Gelegenheit gab, zu grübeln und zu sinnen und seine Gedanken in Bewegung zu setzen. Und auf der schwarzen Seite der Stadt fand er das zur Genüge. So war es ein großes Vergnügen für ihn gewesen, den Versuch zu machen, zu ergründen, warum diese alte, hölzerne, rote Stadt nicht abgebrannt war, so wie alle anderen roten, hölzernen Städte im Land. Ebenso hatte er sich selbst gefragt, wie lange die dem Einsturz nahen Häuser am Rande der Grube wohl noch stehen bleiben konnten. Er hatte über die mächtige Öffnung in der Erde mitten auf dem Grubenfeld nachgegrübelt und war ganz bis auf ihren Grund hinabgeflogen, um zu untersuchen, wie dieser ungeheure leere Raum entstanden sein mochte. Er war in Erstaunen geraten über die hohen Schlackenhaufen, die rings um diese Öffnung und die Grubengebäude lagen, und sie wie Mauern umgaben. Er hatte versucht, ausfindig zu machen, was die kleine Signalglocke, die das ganze Jahr hindurch kurze, unheimliche Glockenschläge mit bestimmten Zwischenräumen schlägt, zu bedeuten hatte. Und zuerst und zuletzt hatte er darüber nachgesonnen, wie es wohl unter der Erde aussah, da, wo man seit vielen hundert Jahren Kupfererz gebrochen hatte und wo die Erde so voll von Gängen war, wie ein Ameisenhaufen. Als es Bataki endlich gelungen war, sich einigermaßen Klarheit über dies alles zu verschaffen, schwebte er über der unheimlichen Steinwüste hin, um darüber nachzudenken, warum kein Gras zwischen den großen Steinen wuchs. Oder er flog nach Tisken hinab. Dieser See erschien ihm der wunderbarste, den er jemals gesehen hatte. Wie konnte es zugehen, dass er ganz ohne Fische war und dass sein Wasser zuweilen, wenn der Sturm es aufpeitschte, ganz rot wurde? Das war umso wunderbarer, als ein großer Grubenbach, der aus dem See entsprang, schimmernd gelbes Wasser hatte. Er grübelte über die Ruinen der zerstörten Gebäude nach, die noch am Ufer lagen, und über das kleine Gehöft Tiskmöllen, das von grünen Gärten umgeben und im Schatten großer Bäume zwischen den öden Steinwüste und dem merkwürdigen See lag. In dem Jahr, als Nils Holgersson mit den Wildgänsen durch das Land zog, lag am Ufer des Tisken, eine Strecke vor der Stadt, ein altes Haus, das die Schwefelsiederei genannt wurde, weil dort in jedem zweiten Jahr ein paar Monate Schwefel gekocht wurde. Es war ein verfallenes Haus, das einstmals rot gewesen, allmählich aber graubraun geworden war. Es hatte keine Fenster, sondern nur eine Reihe Luken mit schwarzen Läden davor, und es stand fast immer fest verschlossen. Niemals hatte Bataki einen Blick in dieses Haus werfen können, und deswegen grübelte er über nichts so viel nach. Er hüpfte auf dem Dach herum, in der Hoffnung, ein Loch zu finden, durch das er hineingucken konnte, und er saß oft oben auf dem hohen Schornstein und guckte in die schwarze Öffnung hinein. Eines Tages erging es Bataki sehr übel. Ein starker Sturm hatte gehaust und eine Luke in der alten Schwefelsiederei aufgeweht. Bataki hatte die Gelegenheit benutzt und war in die Luke hineingeflogen, um sich im Haus umzusehen. Aber kaum war er hineingelangt, als die Luke hinter ihm zugeschlagen wurde, so dass er eingeschlossen war. Er hoffte, der Wind könne die Luke wieder aufwehen, aber es schien gar nicht, als wenn er die Absicht habe. Durch die Ritzen in den Wänden fiel eine Menge Licht, und Bataki hatte wenigstens das Vergnügen zu erfahren, wie es da drinnen aussah. Da war nichts weiter als ein großer Ofen mit einigen eingemauerten Kesseln, und daran sah er sich bald satt. Als er aber wieder hinaus wollte, erwies sich das noch immer als unmöglich. Der Wind wollte die Luke nicht wieder aufwehen. Auch nicht die einzige Tür oder Luke stand offen. Der Rabe war ganz einfach im Gefängnis. Bataki begann um Hilfe zu schreien und schrie den ganzen Tag. Es gibt gewiss kein Tier, das einen so unaufhörlichen Lärm machen kann wie die Raben, und bald verlautete es in der Umgebung, dass er gefangen sei. Der graugestreifte Kater aus Tiskmöllen war der Erste, der von dem Unglück hörte. Er erzählte es den Hühnern, und die riefen es den vorüberfliegenden Vögeln zu. Bald wussten alle Dohlen und Tauben und Krähen und Spatzen in ganz Falun, was geschehen war. Sie flogen sofort nach der alten Schwefelsiederei, um die Sache näher zu untersuchen. Sie hatten großes Mitleid mit dem Raben. Niemand aber konnte ausfindig machen, was zu tun sei, um ihm zu helfen. Plötzlich aber rief Bataki mit seiner scharfen, bissigen Stimme: »Schweigt alles still da draußen und hört mich an. Da ihr sagt, dass ihr mir gerne helfen wollt, so fliegt aus und sucht die alte Wildgans Akka von Kebne Kaiser und ihre Schar. Ich vermute, sie sind zu dieser Jahreszeit in Dalarna. Erzählt Akka, wie es mit mir steht. Ich glaube, die Einzige, die mir helfen kann, ist sie und ihre Schar.« Die Brieftaube Aga, die der beste Sendbote im Land war, traf die Wildgänse am Ufer des Dalelfs, und als es dunkelte, kamen sie und Akka und ließen sich auf dem Dach der Schwefelsiederei nieder. Däumling saß auf Akkas Rücken, aber die anderen Reisekameraden waren auf einem Werder in Rund zurückgeblieben, da Akka meinte, sie würden mehr Schaden anrichten als Nutzen stiften, falls sie nach Falun kämen. Als sich Akka mit Bataki beraten hatte, nahm sie Däumling auf den Rücken und flog mit ihm nach einem Gehöft, das ganz in der Nähe der Schwefelsiederei lag. Sie flog ganz langsam über den Garten und die Birkenhaine, die den kleinen Hof umgaben. Und sie wie auch der Junge starrten auf die Erde nieder. Es war leicht zu sehen, dass hier Kinder waren, die im Freien spielten, und es währte auch nicht lange, bis sie fanden, was sie suchten. In einem kleinen, munteren Bach klapperten eine Menge kleiner Mühlenwerke, und in der Nähe davon fand der Junge ein Stemmeisen. Auf zwei Böcken lag ein halbfertiges Kanu, und daneben entdeckte er einen kleinen Knäuel-Bindfaden. Mit diesen Gegenständen flogen sie nach der Schwefelsiederei zurück. Der Junge befestigte den Bindfaden am Schornstein, ließ es in das tiefe Loch hineinfallen und enterte daran hinab. Als er Bataki guten Tag gesagt hatte, der ihm mit vielen hübschen Worten dankte, dass er gekommen war, machte er sich daran, mit dem Stemmeisen ein Loch in die Wand zu schlagen. Es waren keine dicke Wände in der Schwefelsiederei, aber mit jedem Hieb schlug der Junge nicht mehr los als einen Span, der so klein und dünn war, dass eine Maus ihn ebenso gut mit ihren Vorderzähnen hätte abnagen können. Es war klar, dass er die ganze Nacht werde arbeiten müssen und vielleicht noch länger, ehe er ein Loch so groß gemacht hätte, dass der Rabe hindurchschlüpfen konnte. Bataki hatte eine solche Sehnsucht, hinauszukommen, dass er nicht schlafen konnte, sondern neben Däumling saß, der arbeitete. Anfangs war der Junge sehr fleißig. Als aber eine kleine Weile vergangen war, bemerkte der Rabe, dass die Schläge in immer größeren Zwischenräumen kamen, und schließlich hörten sie ganz auf. »Du bist gewiss müde«, fragte der Rabe. »Du kannst es vielleicht nicht mehr aushalten, weiterzuarbeiten?« »Nein, müde bin ich nicht«, sagte der Junge und begann von Neuem mit den Eisen zu arbeiten. »Aber ich weiß wirklich nicht, wie lange es her ist, seit ich eine Nacht ordentlich geschlafen habe. Ich weiß nicht, wie ich mich wach halten soll.« Nun ging ihm die Arbeit eine Weile schnell von der Hand, dann aber fielen die Schläge langsamer und langsamer. Der Rabe weckte den Jungen abermals, aber er sah bald ein, dass, wenn er nichts ersinnen konnte, womit er den Jungen wachzuhalten vermochte, er nicht nur diese Nacht, sondern auch den ganzen nächsten Tag bleiben musste, wo er war. »Vielleicht geht dir die Arbeit besser von der Hand, wenn ich dir eine Geschichte erzähle«, sagte er. »Das ist ja nicht unmöglich«, sagte der Junge, aber im Augenblick gähnte er, und war so schläfrig, dass er kaum das Werkzeug zu halten vermochte. Und dies ist die Geschichte von der Falluner Grube. »Ich will dir was sagen, Däumling«, begann Bataki. »Ich habe lange auf der Erde gelebt. Ich habe gute und böse Tage kennengelernt. Und mehrmals ist es geschehen, dass mich die Menschen gefangen gehalten haben. Dadurch habe ich nicht nur gelernt, ihre Sprache zu verstehen, sondern ich habe auch viel von ihrer Gelehrsamkeit aufgeschnappt. Ich kann wohl sagen, dass es im ganzen Land keinen Vogel gibt, der mit deinen Stammverwandten so gut Bescheid weiß wie ich. Einmal saß ich viele Jahre hintereinander im Käfig bei einem Bergmeister hier in Falun, und in seinem Haus hörte ich das, was ich dir nun erzählen will. Vor vielen, vielen Jahren wohnte hier in Dalarna ein Riese, der hatte zwei Töchter. Als der Riese alt wurde und fühlte, dass er sterben sollte, rief er die Töchter zu sich, um seinen Besitz zwischen sie zu teilen. Sein größter Reichtum bestand in einigen Bergen voller Kupfer, und die wollte er seinen Töchtern geben. »Ehe ich euch aber dieses Erbe hinterlasse«, sagte er, »müsst ihr mir geloben, dass, falls ein Fremder eure Kupferberge entdecken sollte, ihr ihn totschlagen sollt, ehe er irgendjemand seinen Fund zeigen kann.« Die älteste von den Töchtern des Riesen war wild und grausam, und sie versprach ohne Besinnen, dem Vater zu gehorchen. Die andere hatte einen sanfteren Sinn, und der Vater sah, dass sie überlegte, ehe sie ihr Versprechen gab. Daher hinterließ er ihr nur ein Drittel des Erbes, während die Ältere genau doppelt so viel bekam wie sie. »Auf dich kann ich mich verlassen, als seist du ein Mann«, sagte der Riese, »und darum sollst du das Bruderteil haben.« Bald darauf starb der alte Riese, und lange Zeit hielten die beiden Töchter ihr Versprechen ganz gewissenhaft. Es geschah, dass mehr als ein armer Holzhauer oder Jäger das Kupfererz erblickte, das an mehreren Stellen oben auf der Oberfläche des Berges lag. Aber kaum war er nach Hause gekommen und hatte erzählt, was er gesehen, als ihn ein Unglück traf. Entweder stürzte eine ausgegangene Tanne auf ihn herab, oder auch er wurde unter einem Bergrutsch begraben. Er fand nie Zeit, irgendjemand zu zeigen, wo der Schatz in der Wildnis zu finden war. Zu jener Zeit war es Sitte im Land, dass alle Bauern im Sommer ihr Vieh tief in die Wälder hinein auf die Weide trieben. Die Hirtenmädchen gingen mit, um zu melken und Butter und Käse zu bereiten, um den Hirten und dem Vieh eine Zufluchtsstätte in der Wildnis zu schaffen, rodeten die Bauern einen kleinen Fleck im Walde und bauten dort kleine Häuser, die sie Sennhütten nannten. Nun geschah es, dass ein Bauer, der am Dalelf in der Torsinger Gemeinde wohnte, seine Sennhütte an dem See Run hatte, wo die Erde so steinig war, dass niemand versucht hatte, sie zu bebauen. Einmal im Jahr zog der Bauer mit ein paar Lastpferden nach der Sennhütte hinauf, um behilflich zu sein, das Vieh, die Butterkübel und die Käse nach Hause zu schaffen. Und als er die Herde zählte, entdeckte er, dass einer der Böcke an den Hörnern ganz rot war. »Was für Hörner sind das, die der Ziegenbock Haare hat?« fragte der Bauer die Sennerin. »Ich weiß nicht«, antwortete das Mädchen. »Er ist den ganzen Sommer jeden Abend mit roten Hörnern heimgekommen. Er findet wohl, dass es hübsch ist.« »Meinst du?« fragte der Bauer. »Der Bock hat seinen eigenen Kopf, und ich kann die roten Hörner scheuern, so viel ich will. Er läuft gleich hin und macht sie wieder rot.« Scheure du die rote Farbe noch einmal ab, sagte der Bauer, dann will ich sehen, wie er das anstellt. Kaum waren dem Ziegenbock die Hörner gescheuert, als er schleunigst in den Wald lief. Der Bauer folgte ihm, und als er den Bock einholte, stand der und rieb die Hörner gegen ein paar Steine, die rot waren. Der Bauer nahm die Steine in die Hand und roch daran, und er glaubte bestimmt, dass das, was er gefunden hatte, Erz sei. Wie er noch da stand und in Gedanken versunken war, kam ein Felsblock dicht neben ihm den Abhang hinuntergerollt. Der Bauer sprang zur Seite und rettete sein Leben. Der Ziegenbock aber geriet unter den Felsblock und wurde getötet. Als der Bauer den Abhang hinaufsah, erblickte er ein großes, starkes Riesenweib, das im Begriff war, noch einen Felsblock auf ihn herabzuwälzen. »Was fällt dir ein?« rief der Bauer. »Ich habe weder dir noch deiner Sippe je ein Leid getan.« »Nein, das weiß ich wohl«, erwiderte der Riesenweib. »Aber ich muss dich totschlagen, weil du meinen Kupferberg entdeckt hast.« Diese Worte sagte sie mit trauriger Stimme, als wenn sie ihn sehr gegen ihren Willen töten müsse. Und es machte dem Bauer Mut, sich in eine Unterhaltung mit ihr einzulassen. Dann erzählte sie ihm von dem alten Riesen und dem Versprechen, das sie gegeben, und von der Schwester, die das Bruderteil bekommen hatte. »Ich habe so herzlich satt, alle diese armen, unglücklichen Menschen zu töten, die meinen Kupferberg entdecken«, sagte sie, »dass ich wollte, ich hätte die Erbschaft niemals angetreten. Aber was ich versprochen habe, das muss ich halten.« Und dann begann sie wieder, einen Felsblock loszubrechen. »Übereile dich nicht«, sagte der Bauer. »Du brauchst mich, um das Versprechen willen, nicht zu töten. Ich habe das Kupfer ja nicht gefunden, sondern der Ziegenbock, und den hast du schon totgeschlagen.« »Glaubst du, dass ich mich damit begnügen kann?«, fragte das Riesenweib ein wenig unschlüssig. »Ja, das glaube ich bestimmt«, antwortete der Bauer. »Du hast dein Versprechen so getreu gehalten, wie es nur irgendjemand verlangen kann.« Und er sprach so vernünftig mit ihr, dass sie ihn am Leben ließ. Der Bauer zog nun zuallererst mit den Kühen heim. Dann ging er in das Bergdistrikt hinab und mietete Knechte, die sich auf Bergwerksarbeit verstanden. Die halfen ihm an der Stelle, wo der Ziegenbock sein Leben gelassen hatte, eine Grube zu brechen. Anfangs fürchtete er, totgeschlagen zu werden. Aber das Riesenweib hatte es offenbar satt, ihren Kupferberg zu bewachen. Sie fügte ihm nie ein Leid zu. Die Erzader, die der Bauer entdeckt hatte, reichte ganz bis an die Oberfläche des Berges, so dass es weder mühselig noch schwer war, das Erz zu brechen. Er und die Knechte holten Brennholz aus dem Wald, errichteten große Scheiterhaufen auf dem Erzberg und zündeten sie an. Da wurde der Fels von der Hitze gesprengt, so dass sie zu dem Erz gelangen konnten. Dann ließen sie die Erzstücke durch ein Feuer nach dem anderen gehen, bis sie das reine Kupfer gewannen und die Schlacken ganz ausgeschieden wurden. In alten Zeiten verwendeten die Leute fast noch mehr Kupfer zum täglichen Gebrauch als heutzutage. Es war eine begehrte und nützliche Ware, und der Bauer, dem die Grube gehörte, wurde bald steinreich. Er baute sich ein großes, prachtvolles Haus in der Nähe der Grube und nannte es Choreerbe nach dem Ziegenbock. Wenn er zur Kirche nach Torsang ritt, war sein Pferd mit Silber beschlagen, und als seine Tochter Hochzeit feierte, ließ er Bier aus 20 Tonnen Malz brauen und 10 große Ochsen am Spieß braten. Eines Abends geschah's, dass 4 schneidige Kerle mit der Bergmannshacke auf dem Rücken nach Choreerbe gewandert kamen. Sie wurden gut empfangen, wie alle anderen. Aber als der Bauer fragte, ob sie bei ihm arbeiten wollten, sagten sie rein heraus, nein, wir wollen auf eigene Rechnung Erz brechen. Ihr wisst doch, dass der Erzberg mir gehört, entgegnete der Bauer. Es ist nicht unsere Absicht, Erz in eurer Grube zu brechen, sagten die Fremden. Der Berg ist groß, und was offen und uneingefriedigt ist in der Wildnis, da können wir mit gleich gutem Recht wie du nehmen. Mehr wurde nicht über die Sache geredet, und der Bauer erwies den Neuangekommenen nach wie vor Gastfreundschaft. Früh am nächsten Morgen gingen sie auf die Arbeit und fanden eine Strecke weiter Kupfererz und begannen es zu brechen. Als sie einige Tage gearbeitet hatten, kam der Bauer zu ihnen hinaus. »Es ist viel Erz hier im Berge«, sagte er. »Ja, es gehört die Arbeit von vielen Menschen dazu, bis dieser Schatz gehoben ist«, erwiderte einer von den Fremden. »Das weiß ich wohl«, sagte der Bauer. »Aber ich finde doch, ihr sollt mir Steuern von dem Erz entrichten, das ihr brecht, da es doch mein Verdienst ist, dass hier im Berge gearbeitet werden kann.« »Wir verstehen nicht, was du sagst«, entgegnete der Männer. »Ja, ich habe den Berg durch meine Klugheit ausgelöst«, sagte der Bauer und erzählte ihnen von den beiden Riesenweibern und von dem Bruderteil. Die Männer hörten sehr aufmerksam zu, aber worauf es ihnen in der Erzählung ankam, war etwas ganz anderes, als der Bauer erwartet hatte. »Ist es sicher, dass das andere Riesenweib schlimmer ist als die Riesen, die du getroffen hast?« fragten sie. »Ich glaube nicht, dass sie euch schonen würde«, sagte der Bauer. Damit verließen sie ihn, aber er verlor sie nicht aus den Augen, und nach einer Weile sah er, dass sie mit der Arbeit innehielten und in den Wald gingen. Als die Leute in Kore Erbe an jenem Tag beim Abendbrot saßen, hörten sie ein schreckliches Wolfsgeheul aus dem Walde, und zwischen dem Heulen der wilden Tiere ertönte Menschengeschrei. Der Bauer stand sofort vom Tisch auf, aber die Knechte schienen nicht Lust haben, ihn zu begleiten. »Es ist diesem Diebespack ganz recht, dass es von den Wölfen zerrissen wird«, sagten die Leute. »Wir müssen denen helfen, die in Not sind«, entgegnete der Bauer und ging mit allen seinen 50 Knechten in den Wald hinaus. Sie gewahrten sofort ein schrecklich großes Rudel von Wölfen, die an ihrer Beute rissen und zerrten. Die Knechte trieben sie in die Flucht und fanden dann 4 menschliche Körper an der Erde, die so übel zugerichtet waren, dass sie sie nicht erkannt haben würden, wenn da nicht 4 Grubenhacker neben ihnen gelegen hätten. Danach blieb der Kupferberg bis an den Tod des Bauern im Besitz eines Mannes. Und dann übernahmen ihn die Söhne. Sie arbeiteten zusammen in der Grube, aber all das Erz, das sie im Lauf eines Jahres gefördert hatten, legten sie in Haufen und warfen das Los darum und schmolzen dann ein jeder in seinem Ofen das Kupfer aus. Sie wurden alle mächtige Bergleute und bauten sich große ansehnliche Häuser, und nach ihnen übernahmen ihre Erben die Arbeit. Sie erschlossen neue Grubenschächte und brachen noch mehr Erz. Jahr für Jahr nahm die Grube an Umfang zu, und immer mehr Bergleute erhielten Anteil daran. Einige wohnten ganz in der Nähe, andere hatten ihre Häuser und Schmelzöfen ringsumher in der Gegend. Es entstanden eine Menge Dörfer, und die Gegend erhielt den Namen Stora Kopparbergs Bergslag. Nun muss man wissen, dass es bald ein Ende hatte mit dem Erz, das so da lag, dass man es von oben brechen konnte, wie man Steine in einem Steinbruch bricht. Die Grubenarbeiter mussten das Erz tief unter der Erde suchen, durch enge Schächte und lange gewundene Gänge mussten sie sich in das dunkle Innere der Erde hineinarbeiten, um ihren Holzhaufen anzünden und den Berg zu sprengen. Es ist immer eine mühselige und schwere Arbeit, Steine zu brechen. Und dazu kam aber noch die Plage, die ihnen der Rauch verursachte, der nicht ins Freie hinausgelangen konnte, und die Mühe, auf steilen Leitern das Erz an die Oberfläche der Erde zu fördern. Und je weiter in die Tiefe sie hinabkamen, umso gefährlicher wurde die Arbeit. Oft brachen große Ströme brausend in die Grube ein. Oft geschah es, dass die Decke des Grubengangs auf die Arbeiter stürzte. Und dies bewirkte, dass die Arbeit in der großen Grube so gefürchtet wurde, dass niemand gutwillig daran ging. Da bot man zum Tode verurteilten Verbrechern und Leuten, die geächtet im Wald umherstreiften, Vergebung für ihre Schuld an, wenn sie Grubenarbeiter in Falun werden wollten. Lange Jahre hatte niemand daran gedacht, nach dem Bruderteil zu suchen. Aber unter den gesetzlosen Männern, die nach dem großen Kupferberg kamen, waren mehrere, die größeren Wert auf Abenteuer legten als auf ihr Leben, und sie durchstreiften die Gegend in der Hoffnung, es zu finden. Wie es all den Suchenden erging, das weiß niemand. Aber wir haben eine Erzählung von zwei Grubenarbeitern, die eines Abends spät zu ihrem Herrn heimkehrten und erzählten, sie hätten eine große Erzader im Wald gefunden. Sie hatten den Weg dahin bezeichnet und am nächsten Tage wollten sie ihrem Herrn den Fund zeigen. Aber der nächste Tag war ein Sonntag und der Herr wollte an dem Tag nicht in den Wald gehen und nach Erz suchen. Stattdessen ging er mit seinem ganzen Hausstand zur Kirche. Es war im Winter und sie gingen über den Seen Barpan zur Kirche. Auf dem Hinweg blieb alles gut. Aber auf dem Heimweg fielen die beiden Knechte in eine Waage und ertranken. Und da mussten die Leute wieder an die alte Sage von dem Bruderteil denken. Und sie sagten, es sei gewiss das, was die Knechte gefunden hatten. Um die Schwierigkeiten in der Grube zu überwinden, kamen die Bergleute auf den Gedanken, Ausländer, die der Grubenarbeit kundig waren, ins Land zu rufen, und diese ausländischen Meister lehrten sie, Grubenwinden zu bauen, die das Wasser herauspumpten und das Erz heraufwandten. Die Fremden schenkten der Sage von den Riesenweibern keinen rechten Glauben, aber sie fanden es höchstwahrscheinlich, dass sich irgendwo in der Nähe eine mächtige Erzader befand, und sie suchten eifrig danach. Und eines Abends kam ein deutscher Grubenvogt in das Wirtshaus zur Grube und erzählte, er habe das Bruderteil gefunden. Aber der Gedanke an die großen Reichtümer, die ihm jetzt zufallen würden, die machten ihn ganz wild und verwirrt. Er veranstaltete noch an diesem Abend ein großes Gastmahl, trank und tanzte und würfelte. Schließlich geriet er in Streit und Prügelei, und einer seiner Zechgenossen jagte ihm ein Messer in den Leib. In dem großen Kupferberg wurde immer so viel Erz gegraben, dass die Grube für die reichste Kupfergrube in aller Welt galt. Nicht nur die nächste Umgebung zog Vorteil aus den Reichtümern, sondern die Schätze, die man dort forderte, wurden in schweren Zeit zu einer großen Hilfe für das Land Schweden. Die Grube war schuld, dass die Stadt Falun gebaut wurde, und man betrachtete die Grube als so merkwürdig und von so hohem Nutzen, dass alle Könige nach Falun reisten, um sie zu sehen, und sie nannten sie Schwedens Glück und die Schatzkammer des Wehrreiches. Wenn man bedenkt, dass die großen Reichtümer die alte Grube ans Tageslicht gefördert hatte, kann man sich nicht wundern, dass diejenigen, die glaubten, dass sich ganz in der Nähe ein doppelt so großer Kupferschatz befinden, sich darüber grämen mussten, dass sie seiner nicht habhaft werden konnten. Viele setzten ihr Leben aufs Spiel, um danach zu suchen, erreichten aber nichts danach. Einer der letzten, die den Schatz sahen, war ein junger Bergmann aus Falun, aus guter, reicher Familie. Er verliebte sich in ein schönes Bauernmädchen aus Leksand und ging hin, um sie zu freien. Aber sie lehnte es ab, ihn zu heiraten, weil sie nicht in Falun wohnen wollte, wo der Rauch aus Röstöfen und Schmelzhütten so schwer drückend über der Stadt lag, dass ihr schon ganz unheimlich zumut wurde, wenn sie nur daran dachte. Der Bergmann liebte sie aber glühend, und als er heimkehrte, war er tief betrübt. Er hatte sein ganzes Leben in Falun gewohnt, und es war ihm niemals eingefallen, dass es schwer sein könnte, dort zu wohnen. Aber als er sich jetzt der Stadt näherte, erschrak er. Aus der großen Grubenöffnung, aus den Hunderten von Röstöfen rings um sie herum, stieg der dicke, erstickende Schwefelrauch und hüllte die ganze Stadt in Nebel. Der Rauch hinderte die Pflanzen zu gedeihen, so dass die Erde in weitem Umkreis schmal und nackend da lag. Die Schmelzhütten, in denen das Feuer glühte und die von schwarzen Schlackenhaufen umgeben waren, sah er überall, nicht nur in der Stadt und in der nächsten Umgebung, sondern über die ganze Erde verstreut. Sie lagen bei Grücksbro, bei Bengsark, bei Bergjagarden, bei Stenex, bei Kosne in Vita und bis hinauf nach Aspeboda. Er sah ein, dass wer gewohnt war, am blanken Siljen, im Sonnenschein und zwischen grünen Bäumen zu leben, hier nicht gedeihen konnte. Der Anblick der Stadt machte ihm das Herz noch schwerer, als es schon war. Er hatte keine Lust, gleich nach Hause zu gehen, sondern bog vom Wege ab und ging in den Wald hinein. Da wanderte er den ganzen Tag umher, ohne Acht zu geben, wohin er kam. Als es Abend wurde, erblickte er plötzlich einen Berg, der wie Gold schimmerte. Als er genauer zusah, entdeckte er eine mächtige Ader aus Kupfererz. Anfänglich freute er sich über seine Entdeckung, aber dann fiel ihm ein, dass dies vielleicht das Bruderteil sei, da so viele in Versterben gestürzt hat, und da wurde bange. »Heut bin ich wirklich vom Unglück verfolgt«, sagte er. »Vielleicht wird es mir nun das Leben kosten, dass ich diesen Reichtum gefunden habe.« Er kehrte sofort um und begab sich auf den Heimweg. Als er eine Strecke gegangen war, begegnete ihm eine große, starke Frau. Sie glich einer gebieterischen Bergmannsgattin, aber er konnte sich nicht entsinnen, sie je vorher gesehen zu haben. »Ich möchte wohl wissen, was du im Wald gemacht hast«, sagte die Frau. »Ich habe dich den ganzen Tag hier umherstreifen sehen.« »Ich habe mich nach einem Bauplatz umgesehen«, sagte der Bergmann, »denn das Mädchen, das ich lieb habe, will nicht in Falun wohnen.« »Ist es nicht deine Absicht, Erz in dem Kupferberg zu brechen, den du vorhin gefunden hast?« fragte sie weiter. »Nein«, sagte der Bergmann, »ich bin gezwungen, den Bergbau aufzugeben, sonst kann ich die nicht bekommen, die ich lieb habe.« »Ja, bleibe dabei«, sagte die Frau, »dann wird dir kein Leid geschehen.« Und mit diesen Worten verließ sie ihn. Er aber beeilte sich, das zur Wahrheit machen, was er notgedrungen gesagt hatte. Er gab den Bergbau auf und baute sich einen Hof weit von Falun entfernt. Und dann hatte die, die er lieb hatte, nichts dagegen, zu ihm zu ziehen. Hier endete der Rabe seine Geschichte. Der Junge hatte sich die ganze Zeit wach gehalten, aber das Werkzeug nicht sonderlich fleißig gebraucht. »Und wie ging es denn später?«, fragte er, als der Rabe zu sprechen aufhörte. »Ja, seit einiger Zeit ging es mit dem Kupferwerk zurück. Die Stadt Falun ist ja noch da, aber all die alten Schmelzöfen sind weg. Die ganze Gegend ist übersät mit alten Bergmannshöfen, aber die Bewohner sind gezwungen, Landleute oder Waldbesitzer zu werden. In der Grube Falun ist fast kein Erz mehr. Es ist wirklich dringender denn je nötig, dass man das Bruderteil findet.« »Ich möchte wohl wissen, ob jener Bergmann der Letzte war, der es gesehen hat, sagte der Junge. Sobald du ein Loch in die Wand gehauen und mich herausgelassen hast, will ich es dir erzählen, wer es zuletzt gesehen hat. Das versetzte dem Jungen einen Anstoß, und sofort ging er eifriger an die Arbeit. Es war ihm, als habe Bataki es in einem wunderlichen, bedeutungsvollen Ton gesagt. Es klang fast, als wenn er dem Jungen zu verstehen geben wollte, dass er, der Rabe, den großen Kupferberg gesehen habe. Sollte es eine Bedeutung haben, dass er ihm die Geschichte erzählt hatte? »Du bist gewiss hier viel in der Gegend umhergereist«, sagte der Junge, um Klarheit über die Sache zu erlangen. »Du hast sicher allerlei gefunden, wenn du hier so über die Wälder und Berge dahingeschwebt bist.« »Ja, ich könnte dir merkwürdige Dinge zeigen, sobald du mit deiner Arbeit fertig bist«, antwortete der Rabe. Der Junge begann so eifrig zu hauen, dass die Speine um ihn herumflogen. Jetzt war er ganz sicher, dass der Rabe das Bruderteil gefunden hatte. »Es ist wirklich ein Jammer, dass ein Rabe wie du keine Freude vom Reichtum haben kann, den du gefunden hast«, sagte er. »Ich will nicht mehr über die Sache reden, bis ich sehe, dass du ein Loch in die Wand gehauen und mir hinaushelfen kannst«, sagte der Rabe. Der Junge arbeitete, so dass das Eisen brennend heiß wurde. Batakis Worte waren nicht misszuverstehen. Der Rabe konnte nicht selbst Erz brechen, und er war es gewiss seine Absicht, Niels Holgersen die Entdeckung zu überlassen. Das war ja das Wahrscheinlichste wie auch das Vernünftigste. Aber wenn er nun das Geheimnis erfuhr, so wollte er, sobald er wieder Mensch wurde, zurückkehren und den großen Schatz heben. Und wenn er genug Geld verdient hätte, wollte er ganz Vestre Vemmenhö kaufen und dort ein Schloss so groß wie Witzköwle erbauen. Und dann wollte er eines Tages dem Häusler Holger Nielsen und seiner Frau eine Einladung senden, zu kommen und das Schloss zu besehen. Und wenn sie dann dahergegangen kamen, wollte er auf der Treppe stehen und sagen, »Bitte schön, tretet näher und tut, als wenn ihr zu Hause seid.« Und sie erkannten ihn natürlich nicht und wunderten sich, was für ein feiner Herr das sein könnte, der sie eingeladen hatte. »Möchtet ihr nicht gern in so einem Haus wohnen?« wollte er dann sagen. »Ja, natürlich, aber das ist nichts für uns«, würden sie antworten. »Freilich ist es etwas für euch. Ihr sollt ja das Ganze haben als Zahlung für den weißen Gänserich, der euch im vergangenen Jahr weggeflogen ist«, würde er dann sagen. Der Junge gebrauchte das Eisen schneller und schneller. Das nächste, wozu er sein Geld gebrauchen würde, war ein neues Haus auf der Heide in Sonnerbo für das Gänsemädchen Aase und den kleinen Mats zu bauen. Viel schöner und größer als das alte natürlich. Und dann würde er den ganzen Tägern kaufen und ihn den Enten geben und dann... »Jetzt muss ich sagen, dass es dir schnell von der Hand geht«, sagte der Rabe. »Ich glaube, das Loch ist schon groß genug.« Es gelang dem Raben wirklich, sich hindurchzuklemmen. Der Junge folgte ihm und sah Bataki in einer Entfernung von wenigen Schritten auf einem Stein sitzen. »Nun will ich mein Versprechen dir gegenüber einlösen, Däumling«, sagte Bataki sehr feierlich, »indem ich dir erzähle, dass ich das Bruderteil gesehen habe. Aber ich will dir nicht raten, danach zu suchen, denn es hat mir jahrelange Arbeit gekostet, ehe ich es entdeckte.« »Ich glaubte, du wolltest mir erzählen, wo es ist, als Lohn dafür, dass ich dich aus der Gefangenschaft befreit habe«, sagte der Junge. »Du musst sehr schläfrig gewesen sein, während ich von dem Bruderteil erzählte«, sagte Bataki. »Sonst hättest du dir keine solche Hoffnungen machen können. Hast du denn nicht beachtet, dass alle, die etwas darüber aussagten, wo das Bruderteil zu finden sei, ins Unglück gerieten?« »Nein, mein Freund Bataki hat lange genug auf der Erde gelebt, um zu lernen, wenn man seinen Mund halten muss.« Und damit erhob er die Flügel und flog davon. Acker stand dicht bei der Schwefelsiederei auf dem Felde, aber es währte ziemlich lange, bis der Junge rief, dass sie kommen und ihn holen sollte. Er war missmutig und niedergeschlagen, weil er um die großen Reichtümer betrogen war. Er fand, er habe keinen Grund, fröhlich zu sein. »Ich glaube, die Geschichte mit den Riesenweibern ist nicht wahr«, sagte er zu sich selbst. »Und ich glaube auch nicht an die Wölfe und an die Waken. Aber ich glaube, wenn arme Grubenarbeiter die große Erzader mitten in dem wilden Wald fanden, so wurden sie so verwirrt vor Freude, dass sie sie hinterher nicht wiederfinden konnte. Und ich glaube, die Enttäuschung ist so schwer für sie gewesen, dass sie das ganze Leben nicht mehr zu ertragen vermochten. Ja, so glaube ich, verhält sich die Sache.«